Was würdet ihr wohl sagen, wenn ich barfuß auf die Kanzel gehen würde? Wahrscheinlich würdet ihr euch einfach beim ersten Mal wundern oder es gar nicht mitkriegen. Aber wenn ich das jetzt jeden Sonntag machen würde, dann würdet ihr wahrscheinlich freundlicherweise irgendwann sowas sagen wie, naja, irgendwie ist sie halt manchmal anders. Er ist irgendwie anders. Das ist manchmal unsere Formulierung, wenn wir eine Person nicht so leicht einordnen können. Er ist irgendwie anders, sagen wir, wenn jemand sich nicht ganz so verhält, wie wir es erwarten. Ein Mensch geht laut singend durch die Straßen. Der ist irgendwie anders. Jemand kleidet und schminkt sich völlig schwarz. Der ist irgendwie anders. Wir können eher schlecht mit untypischem Verhalten umgehen. Wir brauchen es, dass wir Menschen einordnen in Kategorien. Wir geben Menschen und Dingen gern ihren Stempel. Das hilft uns im Umgang. Und es hilft uns sehr, wenn Menschen sich normal verhalten, also der Norm entsprechend, die wir kennen. Und manchmal wird es tatsächlich peinlich, wenn ein Mensch sich nicht so verhält, wie die meisten anderen sich verhalten. In Badebekleidung zu einer Feier gehen, wenn es keine Beachparty ist, das ist zum Beispiel peinlich. Es kann allerdings auch sehr erfrischend sein, wenn jemand sich anders verhält, nicht der Norm entsprechend. Ich habe jetzt in der Adventszeit eine E-Mail erhalten mit einem Hinweis auf einen Flashmob in Berlin. Den habe ich mir mal angeguckt. Da haben sich zwei Kirchengemeinden in Berlin zusammengetan, lange vorbereitet und geübt. Und dann sieht man, wie in einem großen Einkaufszentrum in Berlin auf einmal drei Leute anfangen zu singen. Ein Advents- oder Weihnachtslied. Bunt verteilt über mehrere Etagen, einige fahren gerade Rolltreppe hoch und runter und immer mehr Menschen machen mit. Und nachher stehen die alle so auf ein, zwei Etagen verteilt und singen wirklich freundlich guckend ein fröhliches Weihnachtslied. Herrlich. Aber eher untypisch, aus dem Rahmen fallend. Interessant sind übrigens die Leute zu beobachten, die darauf nicht vorbereitet waren, wie die damit umgehen, dass Menschen Untypisches tun. Es geht heute um einen Menschen, der sich untypisch verhält. Zumindest nicht so, wie man es von ihm erwartet. Für die einen ist er allzu menschlich, für die anderen erstaunlich, bewundernswert. Der Predigttext steht in Lukas 2 und damit ihr euch das merken könnt, wo ihr zu Hause nochmal nachlesen könnt, wird Fridtjof uns das an die Wand präsentieren. Nicht den ganzen Text, aber die Textstelle. Ich lese den Text vor und wer will, kann ja auch gerne in seiner Bibel, die er vielleicht mit hat, mitlesen. Lukas 2, ab Vers 41. Jesu Eltern zogen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem hinauf. Als Jesus 12 Jahre alt war, nahmen sie den Jungen mit und gingen wieder dorthin, wie es der Sitte entsprach. Doch als es sich nach den Festtagen auf dem Heimweg machten, blieb Jesus in Jerusalem, ohne dass seine Eltern etwas davon wussten. Sie dachten, er sei irgendwo in der Pilgerschar. Erst nachdem sie eine Tagesreise zurückgelegt hatten, fingen sie an, unter Verwandten und Bekannten nach ihm zu suchen. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um ihn dort zu suchen. Endlich, nach 3 Tagen, fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gelehrten, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit seiner Antworten. Seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Jesus erwiderte, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter behielt alle diese Dinge im Gedächtnis. Jesus nahm weiter zu an Weisheit und wuchs zu einem jungen Mann heran. Gottes Gnade war mit ihm und die Menschen hatten Freude an ihm. Liebe Gemeinde, nur der Evangelist Lukas berichtet uns aus der Kindheit bzw. Jugendzeit Jesu. Nach den typischen Weihnachtsgeschichten, die wir ja gerade so im Ohr noch haben, ist dies der einzige Bericht bis zum öffentlichen Auftreten Jesu im Alter von ungefähr 30 Jahren. Wie war Jesus wohl als Kind? Die Bibel enttäuscht unsere Neugier und unsere Sensationslust. Ein einziger Bericht, mehr nicht. Aber schon in diesem Bericht wird etwas deutlich von dem, dass Jesus irgendwie anders war. Lukas beginnt seine Erzählung mit dem, was typisch ist, mit dem Normalen, mit dem, was sich so gehört. Und für einen gesetzestreuen Juden gehörte es, zu den drei großen Festen nach Jerusalem zu ziehen, zum Passafest, zum Wochenfest und zum Laubhüttenfest. Die Wege waren weit, sodass manche Menschen es trotz aller Mühen nur einmal überhaupt im Leben schafften, diese große Reise zu machen. Wenn man dann unterwegs war, reiste man normalerweise mit anderen frommen jüdischen Familien zusammen in Sippenverbänden mit Freunden und Nachbarn. Man spricht davon, dass ungefähr 150.000 Menschen zu diesem Hauptfest, zum Passafest in Jerusalem versammelt waren. Eine ganze Woche lang wurde ausgiebig gefeiert. Man feierte, dass Gott das Volk Israel befreit hatte aus Ägypten und feierte gleichzeitig die Hoffnung, dass Gott auch in Zukunft handeln würde. Dass sich sein Handeln also nicht nur auf die Vergangenheit bezieht, sondern auch auf die Zukunft. Ich stelle mir vor, dass Jesus und die anderen Kinder sich echt gefreut haben auf die große Reise und auf das Fest. In so einem kleinen Dorf wie Nazareth gab es sicherlich nicht so viel Spannendes und Aufregendes zu erleben. Diese Pilgerreise in die Hauptstadt Jerusalem war sicherlich ein Höhepunkt ihrer Jugendzeit. Spätestens mit 12 Jahren war es für die jüdischen Jungen soweit, zum jüdischen Tempel zu reisen. Mit 13 wurden sie religionsmündig und der Besuch des Tempels gehörte einfach dazu. Ungefähr 120 Kilometer mussten sie reisen, Jesus und seine Familie, 3 Tage lang, mit Sack und Pack, mit Esel, zu Fuß. Spannend, aufregend, wichtig, eindrucksvoll, diese Menschen aus aller Herren Länder. Ein buntes Treiben, eindrucksvolle Gottesdienste, viele, viele neue Eindrücke. Während die Karawane der Eltern nach diesen großen Feierlichkeiten und religiösen Ritualen den Rückweg antritt, bleibt Jesus in Jerusalem zurück. Niemand weiß Bescheid. Seine Eltern vermuten, dass er mit den anderen Teenagern in einer eigenen Gruppe nach Hause reist und schon vorausgegangen ist. Manche von uns können sich vielleicht ansatzweise vorstellen, wie es den Eltern gegangen sein muss. Auf dieser großen Reise, ein 12-Jähriger alleine, weg, nicht da. Und sie suchen ihn, natürlich, sie suchen ihn. Sie eilen nach Jerusalem zurück, als sie ihn in der Menge nicht finden, in dieser Reisegruppe, und suchen weiter. Bestimmt suchen sie in der Unterkunft, in der sie gewesen waren, auf den Straßen, in dem Getümmel, aber wie kann man da jemanden finden in so einer riesen Menschenmenge? Und schließlich finden sie ihn im Tempel. Er sitzt da, gemütlich, zwischen den religiösen Gelehrten und diskutiert angeregt mit ihnen. Dabei ist er noch nicht einmal religionsmündig. Jungen in diesem Alter werden noch überhaupt nicht ernst genommen. Erst im Alter von 30 Jahren wurden israelische Männer als selbstständig angesehen. Bis zu dem Alter haben sie von ihren Eltern sogar immer noch Tipps bekommen für ihr Leben, selbst wenn sie verheiratet waren. Man stelle sich das vor. Jesus fällt hier definitiv aus dem Rahmen. Er verhält sich untypisch für einen Jungen seines Alters. Nein, nicht, weil er weggelaufen ist. Das ist vielleicht ja auch typisch und dass er nicht sagt, wo er ist. Aber im Tempel, er ist irgendwie anders. Und das merken auch die Schriftgelehrten. Die Menschen, die sich mit dem Wort Gottes ganz, ganz intensiv auseinandergesetzt haben, mit der Bedeutung fürs Leben. Sie wundern sich über seine Fragen und auch über seine Antworten. Und sie spüren, dieses Kind weiß etwas, weiß eine Menge. Und so dulden sie ihn in ihrer Mitte. Die Lehrer empfangen ihn, behandeln ihn fast wie einen Gleichwertigen, diesen 12-jährigen Knaben. Das ist ein Beweis dafür, dass Jesus eine gewisse Weisheit besessen haben muss, sonst hätten sie ihn längst davongeschickt oder ihn zu ihren Füßen sitzen lassen, sodass er zuhören darf, aber sicher nicht reden. Es heißt von Jesus, er hat Verstand. Damit ist eine intellektuelle Fähigkeit gemeint, Zusammenhänge zu sehen und Urteile zu fällen, die sich auf religiöse Einsichten und Weisheit bezieht. Die Juden sind davon überzeugt, dass diese Einsicht nicht ohne Gott existiert. Jeder Mensch hat diese Einsicht von Gott. Wer also mehr Einsicht hat, mehr Weisheit, der ist enger mit Gott in Verbindung. Das heißt, das, was die Schriftgelehrten hier an Jesus sehen, das könnte man definieren, dass da schon etwas von dieser engen Verbindung, die Jesus zum Vater hat, durchleuchtet, durchscheint. Diese Szene Jesus unter den Gelehrten ist der eine Höhepunkt dieser Erzählung. Witzigerweise ist dieses Wort mitten, wo Jesus mitten unter den Gelehrten ist, tatsächlich, wenn man das im Griechischen abzählt, die Worte, das mittlere Wort, genau in der Mitte. Vorher, ich habe sie nicht selber gezählt, ich habe es nur gelesen, vorher genauso viele Worte wie danach. Mitte, wie Jesus da sitzt, ist tatsächlich die Mitte des Textes. Lukas verlässt mit dieser Schilderung der Szene den Rahmen des Normalen. Vorher lief fast noch alles, wie es normal war. Die Gesetze werden befolgt, man reist nach Jerusalem, man feiert die Gottesdienste, so wie es sich gehört. Aber dass Jesus sich da anders verhält, das zeigt schon etwas von dem, was untypisch ist. Lukas schildert hier schon etwas von dem, was neu ist durch Jesus. Die neue Offenbarung Gottes hält sich nicht an das, was die Menschen bis dahin wissen über Gott. Das Neue deutet sich an, Jesus als Teenager sprengt schon hier den Rahmen des Typischen. Er ist irgendwie anders. Nun staunen aber nicht alle. Seine Eltern sind eher entsetzt, erschrocken. Sie bewundern ihn nicht, sie sind ein bisschen ärgerlich. Und das ist auch völlig verständlich, finde ich. Sie haben als Eltern einen ganz anderen Blick auf diese Szene. Von dem Neuen, das sich hier in ihrem Sohn andeutet, sehen sie nichts. Sie sehen einen Teenager, der sich ihnen widersetzt, der nicht Bescheid gesagt hat und ihren Ärger und ihre Angst noch nicht mal versteht und der sich noch nicht einmal entschuldigt. Zumindest lesen wir davon nichts, von einer Entschuldigung. Die Antwort, die Jesus gibt, müsste genau übersetzt ungefähr heißen: Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Das kann man jetzt sprachlich gesehen ganz unterschiedlich verstehen. Die Szene spielt im Tempel, also könnte man das auf diese Örtlichkeit beziehen. Er muss da sein, wo der Vater ist im Tempel, dann ist das auf den Ort bezogen. Aber wegen der besonderen Konstruktion in der griechischen Sprache kann es auch übersetzt heißen, sich beschäftigen mit etwas. Das heißt, Jesus sagt, er muss sich mit dem beschäftigen, was zu Gott gehört. Auch sehr einsichtig, finde ich. Von Lukas weiß man, von dem Evangelisten, dass er gern auch so Doppeldeutigkeiten in seinen Texten hat. Da muss man manchmal ein bisschen genauer hinsehen. Das könnte auch hier der Fall sein. Dann würde das sowas heißen, wie dass Jesus sagt, ich muss mich mit dem beschäftigen, was meinem himmlischen Vater zu eigen ist. Das heißt, was mit dem, was irgendwie zu Gott gehört. Und das ist örtlich zu verstehen, aber auch inhaltlich. Also beides. Auf jeden Fall beschreibt Jesus mit diesem Prinzip schon sein Leben. Das ist schon ein Lebensprinzip. Er beschäftigt sich mit dem, was Gottes ist. Er hat da schon dieses Wissen, dass Gott etwas Besonderes mit ihm vorhat. Interessanterweise spricht Jesus hier von seinem Vater im Himmel. Und das ist auch besonders. Das Volk Israel hat zwar Gott als Vater angesehen, aber nie so individuell, nie persönlich auf eine einzelne Person bezogen, sondern immer kollektiv, immer auf das Ganze, auf das Volk. Gott ist Vater eines Volkes. Niemand hätte sich getraut zu glauben oder geschweige denn zu sagen, Gott ist mein Vater. Gott war Vater des Volkes. Und indem Jesus formuliert, im Haus meines Vaters, wird hier auch schon deutlich, dass er um seine ganz besondere Beziehung zum himmlischen Vater weiß. Sie ist persönlich, diese Beziehung, individuell, intensiv. Und das ist auch für uns wichtig, denn da deutet sich das an, wie wir ja auch später leben werden, wie wir jetzt leben, dass wir auch so eine Beziehung haben können zu Gott. Individuell, persönlich, intensiv. Das deutet sich hier schon an, in dem, was Jesus als 12-Jähriger sagt. Es ist, als würde hier der Vorhang so ein bisschen zur Seite geschoben und etwas von dem Neuen, das in Jesus kommt, schon offenbar, schon sichtbar. Das, was Gott durch Jesus schenken will, dass die Beziehung zu Gott persönlich sein kann. Nur ein kurzer Blick hinter den Vorhang des Besonderen, aber dann schließt sich das Fenster auch wieder ganz schnell. Alles nimmt jetzt wieder seinen normalen Lauf. Jesus kehrt mit den Seinen in das normale Leben eines Jugendlichen der damaligen Zeit zurück. Er fügt sich wieder ein in das Alltägliche, in das Untypische, in das Typische, in das Normale. Seine Eltern haben nicht verstanden, was dieses Neue ist. Sie kehren in ihre Heimat zurück, ganz unspektakulär, und Jesus bleibt bei ihnen. Sein Leben verläuft weiter in normalen, gesetzestreuen Bahnen. Jesus erlebt eine relativ typische Kindheit und Jugendzeit. Ich zeige euch ein Bild, das ich mitgebracht habe. Das Gemälde der 12-jährige Jesus im Tempel von Max Liebermann. In der Mitte der 12-jährige Jesus. Von ihm fällt Licht in den Ort, der eigentlich der Tempel ist, hier aber eher als Synagoge nachgebildet. Der Junge hat keinen Heiligenschein, er ist einfach ein Junge. Ein natürlicher, aufgeweckter, sympathischer Jugendlicher. Zwei der Schriftgelehrten kauern auf der gleichen Höhe, ihm zugewandt. Sie tragen helle Obergewänder, als hätten sie Teil an dem Licht, das Jesus ausstrahlt. Einige Schriftgelehrten dagegen sind dunkel gewandet, die sieht man so oben links im Bildrand. Sie sind eher skeptisch und gucken arrogant auf den Jungen herab. Und wer genau hinguckt, sieht ein bisschen weiter oben einen dunkel gekleideten Mann, der sich abwendet, vielleicht gelangweilt, uninteressiert. Als das Werk im Jahr 1897 erstmals auf der Internationalen Kunstausstellung in München gezeigt wurde, löste es einen riesigen Skandal aus. Man regte sich erstmals auf, weil Liebermann sich als Jude an dieses christliche Motiv gewagt hat. Der Hauptkritikpunkt allerdings war diese ungewohnt naturalistische Darstellung des Jesusknaben, wie ein ganz normaler Jugendlicher. Liebermann habe den Heiland als jüdischen Lausebengel von der Straße gemalt, so lautete der Vorwurf. Sein Jesus war nacktbeinig, schmutzig, dazu barfuß, mit kurzen dunklen Haaren. Der Künstler habe sich damit zu weit von der traditionellen Darstellungsweise des Christus als göttlichem Knaben entfernt. Dass diese Vorwürfe bereits antisemitisch gefärbt waren, übersah man geflissentlich. Jesus war Zeit seines Lebens Jude. Das vergessen wir auch manchmal. Nach dieser Empörung, die dem Künstler entgegenschlug, veränderte er 5 Jahre später dieses Bild. Er übermalte es. Er hatte nicht vor, religiöse Gefühle zu verletzen und wollte vielleicht auch sich da nicht in dem Skandal verlieren. Er verwandelte dieses Kind in das niedliche, stupsnasige Kind mit goldenem Haar. Die nackten Füße wichen den Sandalen, der kurze Kittel einem fließenden, wadenlangen Gewand. So wollte man ihn sehen. Und so sieht das Ganze dann aus. Vielleicht eher, wie wir auch Bilder kennen von Jesus als Kind. Ich möchte, dass wir mal diese beiden Bilder nebeneinander sehen. Das wirkt schon anders, oder? Rechts der Entwurf, Jesus als normaler Lausebengel, schmutzig, kurze dunkle Haare. Und dann links das übermalte Bild, vielleicht ein bisschen göttlicher, mit lockigem Haar, gefälliger. Jesus ist anders, manchmal anders, als wir unser Bild von ihm malen. Jesus wird als Kind dargestellt, nicht als kleiner Zauberer, auch kein Musterknabe, der als Beispiel für die christliche Erziehung taugen würde, nicht wirklich. Um Jesus auf die Spur zu kommen, muss man wissen, dass er von Anfang an irgendwie anders war, aber immer auch Mensch. Schon die Geburt in einem Stall ist für das Kommen Gottes in die Welt ungewöhnlich gewesen, so menschlich. Und doch auch so göttlich. Schon immer haben Menschen das nicht verstanden, dass Jesus anders ist. Die Eltern sind in ihrem Gesetzesgehorsam gefangen. Sie haben keinen Blick für das Neue, für das, was Gott durch Jesus schafft. Erst später geht ihnen dieses Licht auf. Die Jünger glaubten, dass mit Karfreitag alles zu Ende sei. Erst später verstehen sie die Zusammenhänge. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben es schwer, in Jesus Gott zu erkennen. Jesus lästert Gott. Das ist die allgemeine Meinung. Aber schon im Alten Testament lesen wir viele Berichte darüber, dass Gott doch irgendwie immer ganz anders ist. Anders als das Bild, das Menschen sich von ihm machen. Immer wieder sprengt Gott den Rahmen menschlicher Vorstellungskraft. Immer wieder zeigt er, ich bin auch so, aber ich bin eben auch noch ganz anders. Ich bin nicht in diese Schublade zu stecken. Dieser Stempel, das ist zu wenig. Das stimmt so nicht. Er zeigt sich als verlässlich, aber nicht leicht einzusortieren. Lukas zeigt mit dieser Begebenheit, die er schildert, zwei Dinge auf. Jesus war Mensch, menschlich auch schon als Kind und später auch noch als Erwachsener menschlich. Aber Jesus war auch anders, auch als Kind. War Mensch und wahrer Gott. Das singen wir in der Weihnachtszeit, das sprechen wir im Glaubensbekenntnis, hat sich das gehalten, leicht gesprochen und manchmal doch so schwer zu verstehen. Und wir können nicht das eine gegen das andere ausspielen, es ist beides wichtig. Die Eltern Jesu haben ein gewisses Wissen über Gott gehabt. Und trotzdem haben sie an dieser Stelle nicht den Blick für die Weite Gottes, dafür, dass Gott noch anders ist. Und das erleben wir auch immer wieder. Wir haben so unser Wissen über Gott. Wir erleben Gott. Und dann drücken wir dem Ganzen manchmal seinen Stempel auf. So ist Gott. Immer. Aber Gott lässt sich nicht so einzementieren. Das macht es vielleicht ein bisschen schwierig zu sortieren, was so im letzten Jahr war. Es ist nicht alles schwarz-weiß. Nicht alles passt in das Bild, das wir von Gott haben. Gott fällt schon mal aus dem Rahmen. Und das, was wir erleben, fällt aus dem Rahmen. Aber nicht, weil Gott unzuverlässig geworden ist, sondern weil unser Bild manchmal einfach zu eng ist, zu klein und zu einseitig. Kein Rahmen kann Gott wirklich fassen. Gott passt da nicht rein. Gott ist anders. Vielleicht machen wir uns in diesem Jahr auf den Weg, Gott einmal anders zu erleben. Gott zu erlauben, anders zu sein. Ihm zu erlauben, die anderen Seiten, die er hat, uns auch zu zeigen. Vielleicht sind wir in diesem Jahr mal wieder ganz neu offen für Gott, der manchmal so anders handelt. Vielleicht trauen wir uns in diesem Jahr einmal unsere gewohnten Denkweisen und Glaubensüberzeugungen zu verlassen und Gott neu zu erleben, ihm die Chance zu geben, uns zu überraschen. Glaube verändert sich. Glaube muss sich verändern. Vielleicht ist dieses Jahr ein Jahr für dich, in dem du eine andere Seite Gottes entdeckst, Gott ganz neu entdeckst. Möge Gott den Weg unseres Entdeckens und Erkennens in diesem Jahr segnen. Amen.